Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast.
Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje
und Stefan.
Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung.
Los geht's. Gut, herzlich willkommen im Ich-Podcast. Liebe Martje, ich grüße dich.
Hallo Stefan.
Und vor allen Dingen haben wir heute, für alle, die es auf YouTube dann sehen, auch einen Interviewgast, den lieben Manfred Breik. Und Manfred und mich verbindet letztendlich eine lange Historie schon. Also es ist schon über 10 Jahre her, dass wir uns das erste Mal begegnet sind. Das war 2009, ich weiß es noch, ganz in der Nähe von Hamburg auf einem Seminar, wo er dann im Prinzip mein Mentor war. Und seitdem haben sich immer mal wieder so, haben wir uns ausgetauscht, aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Und wir haben ihn gewinnen können für ein Thema, wo er wirklich einer der ganz großen Experten in diesem Land ist, nämlich die Homöopathie. Lieber Manfred, sei doch so lieb und stell dich mal vor, wer bist du, was machst du so ein bisschen, was habe ich ja schon erzählt. Und vor allen Dingen würde mich dann am Anfang interessieren, wie bist du denn einst in deinem Leben mal zur Homöopathie gekommen? Denn ich weiß, das allein ist schon so eine tolle Geschichte.
Ja, also hi, ich bin der Manfred. Ich wohne im Ruhrgebiet in Essen-Kettwig. Gerade schon dem Stefan gesagt, dass ich jetzt mit meinen 57 Jahren immer noch in dem Haus wurde, wo ich mit einem Vierteljahr eingezogen bin und immer noch in der gleichen Praxis praktiziere, wo ich 94 angefangen habe als klassischer Homöopath. Ich bin von Hause aus Heilpraktiker. Ganz früh dran gekommen. Die Frage ist so, wie kommst du an die Homöopathie? Ich sehe gerade, meine Internetverbindung ist ein bisschen instabil.
Eben warst du kurz weg. Also nachdem du gesagt hast, ich bin seit so und so 4 Jahren Heilpraktiker, war kurz, also
okay, also ich bin seit Heilpraktiker seit 92, seit 94 in eigener Praxis und bin super früh zur Homöopathie gekommen. Also meine erste Erinnerung ist, dass ich so als gefühlt Dreijähriger auf so einen Riesen, gerade ich konnte gerade über die Schreibtischkante gucken und sehe da ganz, ganz viele Fläschchen und habe dann irgendwie so ein Tütchen bekommen mit Kügelchen und dann ging es mir total gut. Das ist so meine erste Erinnerung und da war schon relativ früh klar, das werde ich mal tun, wenn ich groß bin.
War das denn beim Kinderarzt oder ist deine Mama mit dir zum Heilpraktiker oder wo war
das? Meine Mutter ist mit mir damals zu einem Heilpraktiker und der ist später, hat Medizin studiert und ist jetzt, ist also Internist und macht Naturheilkunde. Den gibt's immer noch und wir arbeiten sogar zusammen. Das ist ganz toll.
Und wie ging es dann weiter? Dann hast du also als Dreijähriger
so und dann irgendwie war Homöopathie hat mich immer wieder. Ich habe immer wieder mal, also ich muss dazu sagen, mein Großvater war Dorfschullehrer in Allensbach am Bodensee und der hatte schon eine homöopathische Hausapotheke und hat dann während des Zweiten Weltkrieges alles, was irgendwie krank war, homöopathisch behandelt. Also ich habe schon so eine genetische Prädisposition, irgendwas mit Homöopathie zu tun zu haben. Mein anderer Großvater war Kaufmann, deswegen sind beide Seelen in meiner Brust. Und die Homöopathie hat es geschafft, sich durchzusetzen. Und dann war ich mit 14 Jahren auf der wunderschönen Insel Sylt. So, das war der Zeit meines Erwachens, die erste große Liebe und bin am Strand spazieren gegangen. Das sind so Momente, wo einfach der Geist klar wird und dann war mir ganz klar, ich werde in meinem Leben mit Kügelchen arbeiten und Menschen in die Entspannung führen und in die Heilung. Ja, und mittlerweile bin ich ein paar Jahre älter und wenn ich zurückblicke, denke ich so, mein Gott, das war doch echt ein schneller Ritt. Hab mir dann, ich hatte ein Abitur, wo ich normalerweise eine Zulassung zum Medizinstudium erst mit 65 bekommen hätte, also vom Notendurchschnitt. Deswegen hatte ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich schon mal eine Ausbildung mache, während ich auf meinen Studienplatz warte, als Heilpraktiker, um schon mal ein bisschen zu arbeiten und Homöopathie richtig zu lernen. Und habe dann tatsächlich auch eine Woche nachdem ich meine Heilpraktikerprüfung bestanden hatte, meine Zulassung zur Uni bekommen. Ich habe angefangen als Medizinstudent und innerhalb des ersten halben Jahres festgestellt, dass es gar nicht meins ist, sondern dass es eher weil es ist nicht wegen des Studiums, sondern einfach wegen der umfangreichen der Zeit, die ich brauche, um das alles zu lernen. Weil ich war damals schon zweifacher Papa geworden, habe Nachtdienste geschoben, meine Familie zu ernähren im Krankenhaus, wollte Homöopathie lernen, hatte dafür plötzlich keine Zeit mehr und habe dann meinen Studienplatz wieder abgegeben für jemanden, der ihn sinnvoller brauchen konnte. Ich habe gesagt, ich habe schon mal eine Lizenz zum Töten. die License to Kill. Wir Heilpraktiker haben die kleine. Wir machen das mit Händen, Zucker und Nadeln. Ihr großen Mediziner macht das mit anderen, mit Giften und Skalpellen und anderen Dingen. Und habe dann meinen Weg gemacht, indem ich mir einfach Menschen gesucht habe, die in der Homöopathie schon sehr, sehr weit fortgeschritten waren und einen sehr guten Ruf hatten. Mein Mentor war der Alfons Goykens, ein belgischer Arzt, der ein Zentrum auf dem Plattenland hatte in Hechtel, wo die Menschen aus ganz Europa hingekommen sind, um sich homöopathisch behandeln zu lassen. Da wurden Ärzte ausgebildet. 18, also zu meiner damaligen Zeit, als ich da hinkam, haben 18 Ärzte waren in Ausbildung. Der hat aber auch Heilpraktiker eben mit in die Fortbildung gelassen. Also ich durfte da lernen, wie Homöopathie geht und sehr praktisch sehen, wie Homöopathie angewendet wird. Also praktische belgische Kuhdorf, und da wird der Opa behandelt, der Bauer behandelt, die Bäuerin und die Kuh und die Henne und alles mit Kügelchen. Und es klappt, wenn man es richtig macht. Und habe die praktische Homöopathie so gelernt, dass ich dann sogar mich getraut habe, bei Homöopathen ohne Grenzen mich zu bewerben. Mhm. Als Frischling 1998, und ich hatte 94 gerade angefangen, war da, man durfte bei Homöopathen ohne Grenzen, das ist ein deutscher Verein unter anderem, da war so die Anforderung, man musste 5 Jahre Praxiserfahrung haben, und dann habe ich aber aufgrund meiner praktischen Erfahrung in Belgien, die ich sammeln durfte, bin ich dann aufgenommen worden und durfte auch mit und wurde innerhalb sehr kurzer Zeit Ausbildungsleiter und habe da dann meine praktischen Erfahrungen auch weitergeben dürfen, eben an Menschen, an unsere Ärzte und Studenten im Ausland. Homöopathen ohne Grenzen habe ich von 1998 bis 2005 gemacht in Bosnien, also in Mostar nach dem Krieg, zusammen mit 30 Kollegen aus der Ärzteschaft und aus dem HP-Lager. Danach war ich in Honduras. Da haben wir Pflegepersonal von Kinderdörfern ausgebildet in Homöopathie, damit die den Waisenkindern helfen konnten. Und danach bin ich zu Vitulkas. Das ist ein Grieche mit einem alternativen Nobelpreis, weil das der Ausbilder meines Ausbilders war. Und dann wollte ich mal schauen, ob ich da noch mehr lernen kann. Und habe mich da so geschickt angestellt, dass ich ab 2013 sogar mit ihm zusammen unterrichten durfte in seiner Akademie auf einer kleinen griechischen Insel. Von 2013 bis Corona war ich praktisch die Vorgruppe von Vitulkas in den internationalen Seminaren, wo ich dann Ärzte, Heiler aus der ganzen Welt, die ihn sehen wollten, die kriegten mich praktisch als Vorprogramm gratis. Das ist so, als würdest du zu den Rolling Stones gehen und die Vorgruppe, die auftritt, nimmst du mit zum Anheizen.
Ja, sehr gut. Ja. Sehr spannend. Also Goykens und Vitulkas, alle, die so mit Homöopathie zu tun haben, denke ich mal, denen werden dann auf jeden Fall die Namen was sagen. Das sind ja schon so Stars der Szene. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen was erzählen für Menschen jetzt, die gar nicht wissen, was ist Homöopathie, wo kommt das her? Vielleicht kannst du da noch mal so einen ganz kurzen Abriss geben. Was hat es mit der Homöopathie auf sich? Vielleicht auch so ein bisschen, denn das wird ja auch der ein oder andere mitkriegen, Homöopathie ist ja leider aus meiner Sicht, weil ich sie auch sehr schätze und sehr liebe. Und auch, dass mein persönlicher Zugang war, überhaupt raus aus der Schulmedizin. Im ersten Semester bin ich ja über die Homöopathie, habe sozusagen dieses Riesenfeld aufgemacht, dass man den Menschen auch anders sehen kann, als wir ihn in der Schulmedizin sehen. Und es hat mir einfach ganz viele Türen geöffnet, ohne die ich gar nicht da wäre, wo ich heute bin. Aber vielleicht magst du mal so ein bisschen was erzählen. Was sind da immer so diese Angriffspunkte, die es heute gibt? Und wo kommt die Homöopathie her? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen historisch und was hat es damit auf sich und so einen kleinen Abriss geben. Was ist Homöopathie?
Wie viele Stunden habe ich Zeit?
10 Minuten.
10 Minuten, okay. Also, was ist Homöopathie? Homöopathie ist die traditionelle deutsche Medizin. Ihr kennt die TCM, die traditionelle chinesische Medizin. Die Homöopathie ist die traditionelle deutsche Medizin, kann man so sagen. Die wurde entwickelt von einem deutschen Arzt, der in Meißen geboren wurde, Samuel Hahnemann. Der lebte so zu Zeiten Kants, 1743 bis 18, schlag mich tot, 96 bis 43, auf jeden Fall, die Zahlen müssen wir rausschneiden. Lebte also.
Ja, so in der Gegend, ja.
In der Gegend. Und hat was entdeckt. Wir können sagen, die Homöopathie ist 200 Jahre alt, also unsere traditionelle Medizin, auf die wir stolz sein können in Deutschland, die weltweit ein Exportschlager ist, noch vor BMW und Mercedes.
Ich hab grad mal guckt, 10. April 1755 bis 1843 hat er gelebt. Na,
also er ist relativ alt geworden für seinen, für die damalige Zeit. Und was, dann, warum werden Männer Homöopathen? Naja, er hat im Alter von 80 noch eine 35-jährige Französin kennengelernt und ist daraufhin nach Paris gezogen. Also das ist schon mal ein Grund, warum man Homöopath wird. Oder Homöopathin. Also was macht die Homöopathie? Und Homöopathie stimuliert unsere eigene Immunabwehr. Das heißt, wir gucken uns nicht an, was mache ich gegen Fieber, sondern ich gucke mir an, wie kann ich dem Körper helfen, dieses Fieber noch ein kleines bisschen höher zu bringen, um 0,1 Grad, damit das, was das Fieber machen soll, nämlich irgendwelche Erreger zu eliminieren, beseitigt wird. Das ist so ein Ansatz, dass wir sagen, Homöopathie unterstützt unsere eigenen Selbstheilungskräfte. So. Und das klappt sowohl bei akuten Krankheiten, wir können unterscheiden, nur akut oder chronisch. Also auch bei chronischen Immungeschichten, Autoimmunerkrankungen kann man homöopathisch arbeiten. Ist natürlich ein anderes Kaliber als bei akuten Erkrankungen. Wenn ich mir die Fingerklemme und Arnika nehme, das kennen die meisten. Ne? Wenn wir, vor allen Dingen Menschen mit Kindern, die wissen, Arnika-Kügelchen ist gut, wenn es eine Beule gibt oder man sich die Finger klemmt. Aber die Anwendung der Homöopathie geht eben weit über diese akuten Phänomene hinaus. Also ich kann akut arbeiten, ich kann chronisch arbeiten. Und klar wird es heiß diskutiert. Und es wird seit 200 Jahren heiß diskutiert. Weil wir arbeiten nämlich nicht mit Materie, wir arbeiten mit Energie. Das heißt, wenn ich biologisch oder chemisch an so ein Kügelchen rangehe, dann finde ich natürlich nur den Trägerstoff, nämlich den Milchzucker. Das ist genauso, als würdest du eine CD chemisch oder biologisch bearbeiten, dann findest du auch nur das Aluminium, aber du weißt nicht, ob da Mozart oder AC/DC drauf ist. Ne? Die Quantenphysiker, die sich mit Schwingung beschäftigen, die können da mehr zu sagen. Die sagen eben Schwingung, wir bestehen aus Energie und Schwingung. Da sind wir abseits von Materie. Deswegen macht es keinen Sinn, die Homöopathie mit der Lupe der Materie zu untersuchen, sondern man muss wirklich in den Schwingungsbereich gehen. So, und alle die Kritiker, die sagen, da ist ja nichts drin, die würden auch sagen, auf einer DVD ist auch nichts drin. Ist nichts drauf. Ne? Die brauchen den DVD-Player. Und in dem Sinne sind wir der DVD-Player für die Kügelchen, weil wir die Schwingung übersetzen. Unser System übersetzt die Schwingung, die in diesen Kügelchen ist, und gibt dem Immunsystem einen Impuls. Wie kommt jetzt die Schwingung in die Kugel? Ne, wie kommt die Musik auf die DVD? Bei einer DVD nehmen wir die Schwingung über ein Gerät auf. Wenn die Band spielt, wird über einen Tonabnehmer das verstärkt und das wird dann über Mikrofon in ein Gerät reingepackt. Und bei den Kügelchen wird praktisch aus einer Pflanze über die Verreibung die Energie der Pflanze extrahiert und in dem Kügelchen praktisch auf das Kügelchen draufgesprüht. Ich kann ja also, konnte zum Beispiel von dir jetzt ein Haar nehmen und aus diesem Haar durch das Verfahren der Potenzierung, also Verreibung und Verschüttelung, eine Haarprobe Stefan Polten als Arzneimittel herstellen. Stefan Polten C30, das heißt, ich mache das 30 Mal diese Schritte im Verhältnis 1 zu 100 oder C200, dann mache ich das 200 Mal oder C1000. Du kannst deinen Nasenpupel potenzieren, kannst deinen Urin potenzieren, kannst dein eigenes Blut potenzieren. Und wir haben natürlich im Bereich der homöopathischen Mittel haben wir Pflanzen, wir haben Mineralien, wir haben Gifte, Schlangengifte, Spinnengifte. Alles, was sich verreiben lässt, was ich eben, wo man die Energie rausziehen kann, kann ich später auch irgendwo einsetzen als homöopathisches Mittel. Es muss dann nur eben entsprechend der Regeln, die Homöopathen haben, angewendet werden. Hast du soweit Fragen zu dem, was ich sage? Oder ist es zu viel Information?
Nee, ist wunderbar.
Sehr gut.
Also ich frage mich natürlich schon, was wir jetzt mit Stefans Haar nutzen wollen, wem das gut tut.
Genau, das ist die richtige Frage. Das ist perfekt. Wie kriege ich jetzt raus, wie wir Stefan Polten C30 therapeutisch anwenden können? Weil erstmal können wir damit nichts anfangen. Also wir brauchen jetzt nur eine Gruppe von Freiwilligen, die sagen, okay, wir nehmen das mal zu uns eine Zeit lang und gucken, was sich in unserem Leben verändert, welche Symptome wir erzeugen. Das nennt man Arzneimittelprüfung. Das hat Hahnemann damals gemacht mit seinen ganzen Studenten. Die mussten alle schlucken. Die mussten alle die ganzen Mittel schlucken. Wir haben erstmal die Informationen aus dem Bereich der Toxikologie. Wenn ich Arsen habe und meinen Studenten 10 Gramm Arsen gebe, bin ich im Knast und habe keinen Studenten mehr. Aber wir können schon aus den Beschreibungen, was ein Stoff in der Vergiftung erzeugen kann. Haben wir schon mal einen Teil von Symptomen und sagen, ist ja interessant. Eine Ayahuasca zum Beispiel hat tausende von Möglichkeiten von Studien auch schon, die bestehen, von Vergiftungssymptomen. Und da habe ich schon mal eine gute Basis. Dann kann ich Ayahuasca verreiben oder Stefan Poltens Haare oder meinen Nasenpopel. Kann das einer Gruppe von Menschen geben, die das zu sich nehmen und gucken, wie sich die wie sie reagieren. Und wenn dann Symptome entstehen, die vorher nicht da waren, nennt man das Arzneimittelprüfung. Das heißt, ich prüfe praktisch Stefans Haar in Potenz auf den Heilungsgehalt. Was gibt's an Symptomen? Und wenn Menschen dann mit Symptomen kommen, die diesen Symptomen ähneln, dann greift das Ähnlichkeitsgesetz, das Samuel Hahnemann definiert hat, Similia similibus curantur. Und dann kann ich aus diesen homöopathischen Mitteln Heilmittel machen, weil die Ähnlichkeiten da sind. Beispiel. Du schälst eine Zwiebel oder du schneidest eine Zwiebel, hackst die klein, schneidest die. Was passiert? Du kriegst Tränen in den Augen, musst wahrscheinlich irgendwie hast brennende Augen, es tränt so. Wenn jetzt ein Patient in die Praxis kommt, dann beschreibt mir einen akuten Heuschnupfen mit genau diesen Symptomen. Der hat keine Zwiebel gesehen, aber dem gebe ich Zwiebel potenziert, C30. Die gibt's von der Apotheke hergestellt. Dann gehen diese Symptome weg und zwar in Rekordgeschwindigkeit. Das heißt, wir gucken eben, was ist das, was der Patient uns liefert? Was ist das zu Heilende? Welche Symptome sind da und woher kenne ich das? Aus welcher Arzneimittelprüfung, von welcher Beschreibung, von welcher Toxikologie kenne ich die Symptome meines Patienten? Was ist ähnlich? Und dann gibt es diesen Stoff, das Schlangengift oder die Pflanze oder das Mineral in homöopathischer Potenz und der Mensch wird gesund. Und das, was Hahnemann eben vor 200 Jahren rausgefunden hat, das ist heute immer noch gültig, weil Arsen macht Arsensymptome, Merkur macht Merkuriosymptome. Heutzutage kann man zum Beispiel sagen, was passiert denn, wenn ich Viagra nehme? Ne? Nicht als Indikation, sondern als Stoff. Und dann kann ich Viagra potenzieren und Menschen kommen, die diese Symptome haben, die ich aufgrund von Viagra kenne, dann kann ich mit einer Viagra C30 den Menschen helfen. Wir haben das mal geprüft. Wir haben eine Viagra-Prüfung gemacht, also eine C30. Oder Ritalin-Prüfung. Nach dem Motto, Ritalin wird angewendet bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen, die sich nicht konzentrieren können. Aber ich kann Ritalin auch potenzieren, eben mit diesem Verfahren immer, ne, daraus eine C30 und eine C200 herstellen. Und dann eben gucken, wo kann ich das einsetzen? Also da ist noch ein riesen Forschungsbereich. Und das wird in vielen Ländern, werden genau diese Dinge erforscht. Gerade in Mexiko, wo ich einmal im Monat immer am ersten Wochenende bin. Weil dort Forscherteams versuchen, eben schwere, unheilbare Erkrankungen im Wissen und kombinierten homöopathischen Mitteln zu heilen. Und das erfolgreich. Wir werden jetzt im ersten Februarwochenende werden wir die erste geheilte ALS, den ersten geheilten, weltweit geheilten ALS-Fall sehen. Der wird live, eben die Patientin kommt. Die war im Rollstuhl mit einer Diagnose und die wird vorgestellt und da wird dann genau den Ärzten, die dort teilnehmen, den Heilern gezeigt, wie das verlaufen ist und wie die Befunde momentan sind. Das ist der Hammer. Mit Kügelchen.
Genau, und ich finde es gerade so spannend, weil das ja auch die Welt eröffnet für alles, was neu ist. Also wir haben ja heute viele Krankheiten oder Diagnosen, die es jetzt zu Hahnemanns Zeiten nicht gab. Ne? Also was weiß
genau,
ich, chronisches
genau.
Fatigue-Syndrom oder solche Sachen, das
ganz
gab
genau.
Es halt gar nicht. Und
genau.
Dann kann man eben jetzt gucken, was sind das für Symptome, woher kennen wir die, um dann etwas zu finden, was diesen Menschen heute helfen kann.
Ne? Ganz genau, ne? Das ist wirklich mega spannend und es ist eben, und wir können das, was Hahnemann damals herausgefunden hat, können wir schon mal nutzen, aber wir können auch die Dinge, die wir jetzt sehen, können wir dazu nehmen. Und es ist eine wachsende Kunst. Das heißt, die Kritiker, das ist leider die Nachricht an die Kritiker, Leute, es gab die Homöopathie vor euch und es wird sie auch noch nach euch geben. Von daher, spart euch die Zeit, es zu kritisieren, lernt sie einfach. Und den Skeptikern sage ich, guckt euch doch einfach mal die Praxis von erfolgreichen Homöopathen an. Setzt euch mal eine Woche rein. Hört euch mal einen Podcast an. Da interviewe ich nämlich Homöopathen, die seit 20, 30 Jahren erfolgreich in der Praxis stehen und frage sie genau das, was ihr mich gefragt habt. Wie seid ihr zur Homöopathie gekommen? Und erzählt doch mal. Und das ist total spannend.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man das hört, muss ich mir als Homöopath diese ganzen Arzneimittelprüfungen durchlesen und auswendig merken? Oder wie funktioniert das denn in der Praxis? Weil das sind ja tausende von verschiedenen Stoffen, die wahrscheinlich im Laufe der Jahrhunderte jetzt geprüft wurden. Wie komme ich denn da an diese Informationen ran, wird sich der Laie jetzt fragen.
Na, der Laier, also erstmal müssen wir natürlich, also die Frage ist, der Laier, der kann, wenn er in eine homöopathische Praxis kommt, kann, ist er sicher, weil wer sich Homöopath nennt, war so mutig, sich dem Ganzen zu stellen und auch mit Hilfsmitteln zu arbeiten, wo er diese Informationen eben für sich sortiert, so nutzen kann, dass er die in einem vernünftigen Zeitrahmen auch anwenden kann. Also ich werde, man muss sich nicht 20 Stunden Anamnesen hingeben oder der Homöopath muss nicht irgendwie 2 Tage lang in die Versenkung gehen, um das richtige Mittel im Keller zu finden, sondern wir haben Hilfsmittel. Früher hatten wir ganz, ganz viele Bücher, heute habe ich eine Festplatte und kann in Sekundenschnelle oder das Internet kann Tausende von Arzneimitteln durchsuchen, nach bestimmten Kombinationen von Symptomen. Was ist das ähnlichste Mittel, was passt am besten auf diesen Patienten in diesem Moment? Praktisch die künstliche Intelligenz nutzen, die mir da hilft. Mhm. Dass ich sage, ich habe hier einen Patienten, der hat Kopfschmerzen, Fußpilz und Haarausfall. Welche Mittel kommen in Frage? Dann sagt mir die künstliche Intelligenz, wir haben hier 20 Mittel, die muss ich differenzieren, das richtige Mittel in der richtigen Potenz wird den Menschen helfen, ins Gleichgewicht zu kommen.
Jetzt ist ja dann die nächste Frage einfach, die Laien sich wahrscheinlich stellen. Also es gibt ja auf dem Markt unheimlich viele Bücher, auch so für Laien. Wie kann ich mir selbst Mittel raussuchen, für gerade auch für akute Sachen und so. Und da ist es ja oftmals dann so, dass irgendwie so Tabellen sind mit verschiedenen Dingen, Modalitäten, also sprich, wann ist es besser, wann ist es schlechter und dies und jenes vielleicht als Ursache. Und oftmals ist einfach so meine Erfahrung, und du wirst bestimmt eine super Lösung haben, oftmals berichten dann Menschen, ja, wenn ich in dieser Spalte gucke, was weiß ich, zum Beispiel bei Modalitäten, dann würde ich das Mittel nehmen, aber bei Ursache würde ich das nehmen und wenn ich da in der nächsten Spalte gucke, würde ich das nehmen. Mhm. Was wäre da so dein Ratschlag? Was ist sozusagen höherwertig oder wo du ansetzen sozusagen? Wie würdest du das sortieren? Wie gehe ich dann vor, wenn das sich so ein bisschen scheinbar widerspricht erstmal? Ja,
ich kann ja sagen, wie ich bei Homöopathen ohne Grenzen ausgebildet habe. Stell dir vor, ich komme in eine Gruppe, da sitzen 25 Ärzte, die möchten gerne Homöopathie lernen und haben bisher wenig davon gehört. So, da habe ich dann angefangen, gesagt, Freunde, wir haben hier eine akute Hausapotheke, da sind 30 Mittel drin und habe denen dann von jedem Mittel die 5 wichtigsten Symptome beigebracht an dem Wochenende. Belladonna hat, ist der Nikolaus, ist rot, klopft und ist dick. Eine akute Entzündung, wenn du so jemanden hast mit einem roten, klopfenden Symptom, schlechter durch Erschütterung, probieren wir mal Belladonna. So, und so haben wir dann 30 Mittel mit 5 bis 6 Leitsymptomen, habe ich denen beigebracht, wie die diese Mittel anwenden können. Jeder kriegte dann ein Set von den Mitteln und beim nächsten Wochenende, eine Zeit später, haben wir uns getroffen und gesagt, so, welche Erfahrung habt ihr gemacht? Dann ein bisschen erzählt, was sind Potenzen, wo kam Hahnemann her, wie wenden wir das an? Und bevor die überhaupt in die Frage diskutiert haben, ob da was drin ist oder nicht, hatten die schon super Erfolge. Weil da war schon die Frage geklärt, ob Homöopathie wirkt oder nicht. Jeder hatte Erfolge vorzuweisen. Jeder wollte erzählen, wie toll Belladonna, wie toll Arsenicum Album, wie toll Camomilla gewirkt hat. Letztendlich reicht es, wenn ich 5 bis 6 richtig wichtige Dinge von einem Mittel weiß. Dann stell dir vor, du sagst, da ist... Also das ist wie eine Städtebeschreibung. Du beschreibst eine Stadt an den 5 wichtigsten Kriterien und du kommst relativ schnell, wenn du ein paar Städte kennst, kommst du zu dieser Stadt. Bei den Arzneimitteln ist es das Gleiche. Wenn ich sage zum Beispiel, egal ob es ein Gichtanfall, ob es eine Entzündung ist in irgendeiner Form, wenn diese Symptome da sind, dann gibst du dieses Mittel. Und da ist für mich der momentane Zugang. Ich bastel immer noch an meinem Buch, das hoffe ich, dass ich das in den nächsten 6 Wochen fertig habe, wo ich meinen Patienten eben das in die Hand gebe, dass sie genau differenzieren können. Das sind 5 Symptome von Camomilla, das sind 5 Symptome von Sulfur. Und das ist das Wichtige. Wenn ich diese 5 Symptome kenne, habe ich schon mal 90% aller akuten Möglichkeiten abgedeckt, die mir als Laie passieren können. Und da müssen die nicht ständig bei mir anrufen, anklopfen und sind nicht abhängig, sondern können dann sich eine Hausapotheke kaufen von Jugo Gudjons oder von der DHU und können selber für so akute Geschichten, haben was in der Hand und das auch praktisch umsetzbar anwenden. So, dann geht's natürlich weiter mit den Tabellen, von denen du schreibst. Wir haben natürlich in den letzten 200 Jahren unheimlich viel Material von Autoren und von Kollegen, die Bücher veröffentlicht haben. Da gibt es auch Bücher von einem Schweizer, einem Adolf Vögli, der hat mit diesen Tabellen gearbeitet. Das hat meine Frau zum Beispiel gemacht vor 30 Jahren, als die Kinder klein waren und ich auf irgendwelchen Seminaren rumgeturnt bin, hat sie dann, wenn die was hatten, unser Homöopath den wir damals hatten, das Mittel nicht gefunden hat, hat sie diese Tabellen genommen und dann den Kindern das Mittel gegeben, von dem sie dachte, dass es passend ist, und dann meistens geholfen. Ich würde sagen, der beste Weg ist, sich eine Hausapotheke so zu eigen zu machen, dass ich von jedem Mittel die 5 wichtigsten Dinge weiß und nicht erst groß nachschlagen muss. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen und in irgendeiner Form was Praktisches machen, und geplant ist eben nicht nur ein Buch, sondern auch noch das Ganze als Hörbuch und auch als Kurs.
Magst du noch was sagen, weil das ist ja auch immer wieder so eine Frage, welche Potenz du allgemein bei so einer Hausapotheke zum Beispiel empfiehlst und auch wie dann konkret und rein praktisch die Anwendung ist der Kügelchen.
Ja, also ich empfehle entweder eine C30 oder C200. Das sind, ne, also das ganze 30 mal oder 200 mal verarbeitet. Und angewendet wird einmal 3 bis 5 Globuli auf die Zunge. Und zwar im Abstand von 1 Stunde. Ne, also jetzt um 3, um 4 und um 5. Und dann kannst du erstmal warten. Auf der anderen Seite kann man sagen, je akuter der Zustand, desto häufiger die Einnahme. Denn wenn ich jetzt 40 Grad Fieber habe, dann kann ich durchaus alle 5 Minuten, ich kann die auch auflösen auf eine Flasche Wasser, 5 Kügelchen, und dann alle 5 Minuten ein Schlückchen geben davon. Und wenn ich sehe, dass die Symptome weniger werden, dass es besser wird, dann werden die Abstände vergrößert. Also Faustregel, je akuter der Zustand, desto häufiger die Einnahme. Wenn es besser wird, Abstände vergrößern.
Mhm, super.
Ganz praktisch.
Sehr schön.
Ja, also was ich meinen Patienten empfehle, ist Hausapotheke, Mittel zu eigen machen. Wenn sie nicht weiter wissen, E-Mail schreiben oder eine WhatsApp. Die haben alle meine Handynummer. Weil die meisten Dinge passieren eben abends oder am Wochenende, wenn man keinen in der Praxis erreicht. Und das ist schon alleine, das zu haben, ist eine große Sicherheit. Dass man sagen kann, hey, ich kann da gewinnen, wenn ich nicht weiterkomme. Und ich kriege jeden Tag so ungefähr 10 Anfragen. Dem Motto, na, der Stefan ist vom Baum gefallen, Arnika. Hm. Oder Kind hat, es ist einfach überschaubar. Und wenn es aber dann eben Dinge sind, wo man, na, und dann kann ich, sie müssen morgen in die Praxis kommen, ich schicke auch Leute ins Krankenhaus. Jetzt gerade, wir hatten hier letzte Woche einen riesen Schneefall, und da habe ich Patienten ins Krankenhaus geschickt, die angerufen haben und gesagt haben, ich bin beim Schneeschippen ausgerutscht, bin auf die Hand gefallen, welches Mittel soll ich nehmen? Ich sage, nee, gehen Sie direkt ins Krankenhaus, müssen Sie röntgen, kann ich nicht sagen, ob es Arnika ist, aber muss man auf jeden Fall abklären, worum geht es. Ist es eine Prellung oder ist es ein Bruch? Das sind unterschiedliche Vorgehensweisen. Ganz wichtig. Die Frage ist immer, habe ich hier einen Haifisch oder einen Goldfisch, mit dem ich arbeite? Ist es ein Bauchschmerz, weil ich was falsch gegessen habe, oder habe ich einen Blinddarm, der kurz vorm Durchbrechen ist?
Das heißt, es ist ja auch immer die Frage, wenn ich jetzt losgehe und sage, okay, ich suche einen Homöopathen, was würdest du sagen, auf was würdest du jetzt, wenn du nicht selbst einer wärst, achten, was ist wichtig? Denn es gibt mit Sicherheit ja auch in der Homöopathie gute und weniger gute, um es vorsichtig zu sagen. Was sind so für dich Kriterien, wo ich vielleicht mal auf der Webseite gucken könnte oder vielleicht im Telefonat, wie ich rauskriegen kann, okay, versteht er sein Handwerk, oder ist das einer, der hat sich's aufs Schild geschrieben, hat aber wenig oder gar keine Ahnung von der Materie?
Also das Beste ist natürlich eine Mundpropaganda, dass mir jemand sagt, ich war bei Stefan Polten, hat mir ein Kügelchen gegeben und jetzt kann ich wieder geradeaus gucken. So, Vertrauen. Na, dann Nummer 2 ist Google gucken. Ist da irgendwie eine Auflistung? Wie sind die Bewertungen? Wenn da nur 0-Sterne-Bewertungen sind, ist es anders, als wenn da 5-Sterne-Bewertungen drinstehen. Nur wenn ich ihn gar nicht finde, das heißt nicht, dass es kein guter Homöopath ist, weil viele Homöopathen, die sind Google-scheu. Das kommt jetzt gerade erst. Dann, wenn ich anrufe, würde ich fragen, letztendlich, wie derjenige arbeitet. Ob ich ein Mittel kriege oder ob ich viele Mittel kriege. Aber es geht ja darum, letztendlich, ja gut, wenn mich jetzt jemand anrufen würde, dann würde mich fragen, wie arbeiten Sie, würde ich sagen, ich stimuliere Ihr Immunsystem, Sie kriegen ein Mittel und dann gucken wir mal, was Ihr Körper damit macht. Also es ist immer die beste Empfehlung, ist die beste Erfahrung habe ich damit, auf Empfehlungen zu hören. Und dann im Internet nachzugucken, was macht der? Sind Veröffentlichungen da? Also wenn er gut bei Google gelistet ist, eine Veröffentlichung hat, vielleicht auch einen Kurs, eine Webseite, Erfahrung, unterrichtet selber, ist das schon ein gutes Zeichen. Wenn jemand 30 Jahre Praxiserfahrung hat, ist es anders, als wenn jemand gerade aufgemacht hat. Mhm. Weil je mehr Erfahrung, desto sicherer kannst du sein. Aber ich denke schon, dass mehr Erfahrung besser ist als weniger Erfahrung. Klar.
Wie ist es denn jetzt, wenn ich nun zu so einem Homöopathen gehe und der ist vielleicht jetzt nicht der, der am meisten empfehlen wurde. Ich sage also, ich habe Bauchschmerzen, der gibt mir was wegen falschem Essen, aber letztendlich habe ich irgendwas mit einem Blinddarm, also genau, was du gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt das falsche Mittel bekomme, was hat das für Auswirkungen?
Dann bricht der Blinddarm und du stirbst. Das ist nicht gut. Also für mich gehört zu der Anamnese auch eine Untersuchung. Mhm. Ich muss wissen, ob das Kribbeln im Finger aufgrund von einem blockierten Nerv in der Halswirbelsäule ist oder vielleicht ein Carpaltunnel-Syndrom oder eine Epikondylitis oder ob es ein Beginn der MS ist. Wie kriege ich das raus? Nämlich untersuche, frage, ja, und auch mein Netzwerk benutze, also Leute auch mal zum MRT schicke oder zum EKG oder zum Internisten, weil ich habe keinen Ultraschall. Ich kann zwar Tests machen, kann sagen, es scheint so, dass Sie eine Blinddarmentzündung haben. Auf dem Weg ins Krankenhaus nehmen Sie mal das Kügelchen, aber da gehen Sie jetzt hin. Und zwar rufe ich direkt den Notarzt, um den einzuliefern, um keine Zeit zu verlieren. Wichtig ist eben, ich arbeite mit einem Fragebogen. Ich schicke meinen Patienten einen Fragebogen und sage, schreib doch einfach mal alles, beantwortet mir die Fragen, weil das schon viel Zeit spart in der Praxis. Natürlich nicht, wenn sich mal die Finger geklemmt hat. Der muss nicht über den Fußpilz seines Großvaters da schreiben, ne, sondern bei chronischen Geschichten Fragebogen, spart Zeit in der Praxis. Dann, und körperliche Untersuchungen finde ich ganz wichtig, wenn die nicht gemacht wird, ist das für mich ein fehlender Punkt und ich bringe meinen Studenten bei, ihre Patienten körperlich zu untersuchen. Es muss einfach sein. Wenn ich irgendwo nicht weiß, lass ich es abklären. Steck nicht den Kopf in den Sand und sage, Hahnemann wird schon richten. Nee, ich möchte gerne wissen, worum es geht. Und das kann ich auch nur jedem werdenden Kollegen empfehlen, immer zuerst an die Gesundheit des Patienten zu denken. Mhm. Sicherheit first.
Ja, was mir gerade in den Sinn kommt, ist, das war ein Schulmediziner. Eine Bekannte von mir vor ein paar Jahren hatte geschwollene Fingergelenke. Und dann war die Diagnose, okay, es könnte entweder Arthrose sein oder Gicht. Nehmen Sie mal dieses Gichtmedikament und gucken, ob das wirkt. Und habe ich gedacht, wie kann man denn einfach so ein Medikament nehmen, wenn der nicht mal weiß, was es ist? Und genau. Das Gleiche stelle ich mir hier eben auch vor.
Genau.
Was passiert, wenn ich da das Falsche bekommen habe?
Es passiert entweder gar nichts, die Krankheit schreitet fort oder es wird schlimmer. Mhm. Und dann ist es eben nicht die vermeintliche Erstverschlimmerung, die manchmal eintritt, sondern es ist einfach ein Fortschreiten des Zustandes, mit dem du gekommen bist.
Das ist nochmal ein gutes Stichwort. Vielleicht magst du da nochmal Erstverschlimmerung, das ist ja auch so ein Wort, was hat es dann damit auf sich? Ja. Was ja auch oft mit der Homöopathie oder auch mit Naturheilkunde oftmals auch in Zusammenhang steht. Was ist eine Erstverschlimmerung?
Eine Erstverschlimmerung ist die Aktivierung des inneren Bautrupps. Mhm. Ich nenne das Immunsystem einen inneren Bautrupp, der anfängt zu arbeiten für kurze Zeit. Und danach wird es besser. Mhm. So, und ich erwarte keine monatelang oder jahrelang Erstverschlimmerungen, sondern einfach, wenn der Körper anfängt zu heilen, dann kann es sein, dass der Mensch einfach total müde wird, ins Bett geht und 3 Tage schläft. Das wäre eine Erstverschlimmerung. Oder dass die Kopfschmerzen ein bisschen schlimmer werden, bevor sie verschwinden. Oder dass das Fieber ein bisschen höher wird, bevor es dann runtergeht. Wichtig ist es, abzuklären, ob es eine Erstverschlimmerung ist oder ob es einfach ein Fortschreiten der Erkrankung ist. Und da ganz klar zu sein, weil wenn ich beobachte, ich gebe ein Kügelchen, der Patient reagiert darauf, dann kann ich davon ausgehen, wenn das Immunsystem stimuliert wird, dass es zu einer Selbstheilung kommt, weil das ist mein Ziel. Ich will dem Körper helfen, zu einer Selbstheilung zu gelangen, dem inneren Bautrupp eben genügend Input zu geben, dass er anfängt zu reparieren. Und da sind wir, deswegen hast du mich bei Liebscher-Brach kennengelernt, weil wenn wir eine mechanische Blockade haben, dann sind wir im Bereich der Heilungshindernisse. Die kommen auch vor. Heilungshindernis heißt, da gibt es eine Beschwerde, wo das Immunsystem nicht keinen Arbeitsauftrag für kriegt. Zum Beispiel durch ein Fehltraining oder durch eine Haltung. Man hat sich verhoben und die Kügelchen helfen nicht. Was mache ich dann? Dann kommt Liebscher-Brach ins Spiel. Oder eine andere mechanische, eine chiropraktische oder eine kraniosakrale Therapie. Mhm. Das entweder sollte ich es lernen und dann auch dem Patienten anbieten oder mit jemandem zusammenarbeiten, der das kann. Dass ich ihm sage, guck mal, 50% der Symptome sind, du hast eine Hauterkrankung oder ein Hautbild, Hautsymptome und hast Rückenschmerzen. Das Mittel deckt aber nur die Hauptsymptome ab, weil die Rückenschmerzen kommen immer wieder, weil du in bückender Haltung arbeitest. Und deswegen kann man eben mit einem System wie Liebscher-Brach arbeiten, wo man Übungen macht, um die Spannungen zu vermeiden und dann mit dem Kügelchen die Hautbeschwerden bearbeiten. Oder aber ich finde ein Mittel, das alles abdeckt, umso besser.
Magst du noch mal was sagen? Du hast ja gesagt, bei akuten Dingen ist es in der Regel recht schnell, also innerhalb von wenigen Stunden und Tagen.
Genau.
Wie ist das bei chronischen Erkrankungen? Also weil da, denke ich, aus dem, was du jetzt auch schon erzählt hast, müssen wir differenzieren zwischen nicht das richtige Mittel gefunden, deswegen geht es nicht voran, oder braucht es halt so lange, bis der Körper sich neu organisiert, bis er das, was er nicht mehr braucht, auf welche Weise auch immer, wegschafft durch diesen Heilimpuls, durch diese Information, durch die Kügelchen. Mit welchem Zeitverlauf muss ich da rechnen? Also was ist da so die Idee oder auch deine Erfahrung?
Ja, die meisten Patienten, die chronisch krank sind, mit einer ganzen Einkaufstasche voller Medikamente kommen. Und da müssen wir erstmal gucken, ob überhaupt noch irgendwie, ob ich da Licht ins Dunkel bringen kann und herausfinden kann, welchen Input der Körper braucht oder ob es ein wildes Gemisch von Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Krankheitssymptomen ist. Mhm. Auch einem mechanischen Blockade. Also es wird schon da ziemlich Inspector Columbo mäßig. Und dann kann man sagen, 10-20% der Zeit braucht der Körper. Wenn jemand mit 70 kommt und hat die Beschwerden seit 60 Jahren, kannst du davon ausgehen, es dauert 12 Jahre, bis sie weg sind. Also mit 82 ist er fit. Beispiel, Kind hat eine schwere Hautgeschichte, bis zum 6. Lebensjahr, Fieber wird immer wieder mit fiebersenkenden Mitteln behandelt. Irgendwann ist die Haut dank der ganzen Cortisongaben geheilt und mit 8 Jahren beginnt das kindliche Asthma. Der Patient kommt mit 35 mit schweren asthmatischen Beschwerden. So, dann kriegt der Patient das Mittel für seine chronische Erkrankung und ich kann ihm sagen, du wirst wieder Hautausschläge kriegen, weil die sind damals nicht geheilt worden, die sind unterdrückt worden. Der Körper hat sich einen anderen Spielplatz gesucht, nämlich die Lungen. Das ist aus der chinesischen Medizin ein Organ, Haut gleich Lunge gleich Darm. Und in dem Moment, wo die Lunge besser wird, wird die Haut ganz schlimm. Und es kann so schlimm werden, dass du dich die ganze Nacht schubbeln wirst. Es wird danach besser. Aber erstmal, der Heilungsweg geht Lunge besser, Haut schlimm, Haut besser, Haut geheilt, Patient geheilt. Und es kann durchaus 2-3 Jahre dauern. Und in Mexiko wird eben jetzt geguckt, ob wir diesen Heilungsverlauf beschleunigen können, indem wir einfach neuestes Wissen so kombinieren, dass man das Immunsystem optimal informiert und diese zeitlichen Verläufe verkürzen kann. Mhm. Und das ist eben das, wo wir sonst bei einer autistischen Störung 15 Jahre brauchen, um was zu erreichen, das in einem Jahr erreichen können. Hm.
Super spannend.
Und es bringt auch nichts, wenn ein Kind mit einer Aufmerksamkeitsdefizitsgeschichte mit 12 Jahren 2-3 Jahre braucht, um sich zu bessern, weil ist das Kind in den Brunnen gefallen, sondern da muss man schnell handeln. Das geht in der Homöopathie. Du kannst innerhalb von 3-6 Monaten eine deutliche Veränderung sehen. Also ich muss nicht 5 Jahre warten. Vor allen Dingen können wir beurteilen, es gibt die Ebenen der Gesundheit. Und Ebene der Gesundheit heißt zum Beispiel, wenn du sehr gesund bist, kriegst du Fieber. Mhm. Auf der höchsten Ebene kann dein Organismus 38, 5, 39 Grad Fieber erzeugen. Und zwar dann, wenn das muss. Nicht alle 2 Wochen. Aber wenn was kommt, dann kommt die Feuerwehr, der Erreger wird bearbeitet und danach ist man gesund. Das ist so das, was Kinder häufig haben, 2 Nächte Fieber und dann ist wieder gut. Mhm. So, wenn das fehlbehandelt wird und das Fieber unterdrückt wird und immer weiter, irgendwann können die Kinder oder mittlerweile jungen Erwachsene nicht mehr fiebern und haben aber chronische Symptome oder chronischere, wie Allergien zum Beispiel. Und wenn ich dann sehe, dass im Rahmen von einer chronischen Erkrankung plötzlich der Patient wieder Fieber kriegen kann, dann weiß ich, er ist in der Ebene der Gesundheit nach oben gestiegen. Mhm. Das heißt, wir haben also auch einen Maßstab, an dem wir gucken können, wie gesund ist denn der Patient? Auf welcher Ebene ist der? Ist der auf Ebene 1 oder auf Ebene 12? Und wie kriege ich den Menschen gesünder? Ein super spannendes Thema.
Mhm. Und gibt es denn aus deiner Erfahrung dann viele, die sagen so, boah, leck mich am Popo auf Deutsch gesagt, das halte ich nicht aus mit meiner Hautschupperei oder so, ich höre auf, ich gehe wieder den anderen Weg, oder weil es braucht ja auch eine gewisse Disziplin des Patienten, genau, dass er sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ja, ja, auch wenn es jetzt mal eine Zeit lang unangenehm ist.
Genau, also ich fahre immer so, dass die Patienten, die zum Beispiel mit ihren Cortisonsalben kommen, die werden das wird ausgeschlichen. Wir setzen nie irgendwas ab, sondern wir gucken erstmal, dass es dem Patienten besser geht im Allgemeinen und fangen dann an, nach und nach, mit immer in Absprache mit den behandelnden Ärzten oder den Behandlern, die Medikamente zu reduzieren. Mhm. Nicht auf einmal alles wegzunehmen. Das sollte man darauf achten. Wenn man Medikamente nimmt, möchte gerne homöopathisch behandelt werden, dass der Homöopath nicht sagt, ja, setzen Sie mal Ihre Immunsuppressiva ab und das mit der Niere, das wird schon klappen. Ne? Die haben Sie zwar gestiftet. Ich habe das erlebt, dass ein Kollege einem Patienten, die ihm die Mittel abgesetzt hat, die, er hat eine Spenderniere bekommen. Dann hat der liebe Kollege, weil er ihn homöopathisch behandeln wollte, alle Medikamente abgesetzt. Und der wäre fast gestorben an Weihnachten, wenn seine Frau ihn nicht in die Notfallambulanz gebracht hätte. Und da muss man eben sehr gut aufpassen, wo man hingeht, dass sowas nicht passiert. Hm.
Definitiv, ja.
Ja. Kann passieren. Der praktiziert nicht mehr. Ich habe dann dafür gesorgt, dass die Praxis geschlossen wird. Hm. Ich kann auch böse. Hm. Muss ja sein. Weil wenn man einmal sowas macht, dann macht man das auch bei anderen Patienten.
Hm. Sehr schön. Gibt es denn irgendetwas jetzt zum Schluss, weil wir geben auch immer den Menschen gerne was mit, die das hier hören oder sehen, wo du sagen würdest, das ist einfach so nochmal ein cooler Tipp für jemanden, der vielleicht auch noch nichts oder wenig mit der Homöopathie zu tun hatte oder vielleicht irgendwie so kann man einen guten Einstieg machen. Also vielleicht magst du nochmal irgendwie sowas mitgeben jetzt hier zum Schluss, wo man sagt, so cool, hat sich auf also, jeden Fall nochmal gelohnt, da bis zum Ende zu hören.
Ich habe ein Lieblingsbuch. Mhm. Und zwar von dem Alexander Stefanowitsch. Das kann die Homöopathie. Ich hoffe, das heißt so. Mensch, da bringst du mich jetzt in Verlegenheit. Alexander Stefanowitsch, das kann die Homöopathie. Müssen wir nochmal gucken. Ja, wir vielleicht können wir das in den Shownotes verlinken. Ja. Das ist eine wunderbare Beschreibung auch von Studien und von Fällen. Und von. Das ist für den Laien perfekt, der da mal reinlesen möchte. Das ist sehr unterhaltsam. Mensch, habe ich heute Morgen noch in der Hand gehabt. Ist knallergelb, das Buch. Und hätte mir gewünscht, dass ich das vor 30 Jahren gehabt hätte.
Ja, ich sehe es hier auch gerade. Das kann die Homöopathie. Erstaunliche Heilung. Wenn die Schulmedizin nicht weiter weiß, Alexander Stefanowitsch. Ja.
Verlinken.
Das werden wir verlinken.
Perfekter Einstieg.
Sehr schön.
Gibt es denn noch etwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was aber super wichtig ist für unsere Hörer, was du gerne mitgeben möchtest?
Ja, wenn ihr mehr hören möchtet von mir, mein Podcast heißt The Truth About Homeopathy, die Wahrheit über Homöopathie. Und da interviewe ich eben auf Deutsch, Englisch und Spanisch.
Was du ja alles flüssig sprichst, ne? Das haben wir noch gar nicht erzählt.
Genau. Meine lieben Kollegen weltweit.
Mhm. Werden wir auf jeden Fall auch verlinken, ja.
Super.
Sehr schön. Dann tausend Dank, lieber Manfred. Vielleicht sagst du auch nochmal am Schluss, werden wir natürlich auch verlinken. Wo kann man dich noch erreichen? Du hast ja eine Webseite. Vielleicht magst du das einmal noch sagen, weil es gibt ja akustische Menschen, die, wenn sie es einmal gehört haben, dann sagen können, ah ja, so war das, da gehe ich mal gucken.
Ja, also meine Webseite ist praxisbreik.de, Breik mit AEG. Und ansonsten einfach mal meinen Namen googeln, mal gucken, ob da was hochkommt. Ja, wenn nicht, Vorsicht.
Sehr gut, genau. Wir werden das alles in die Shownotes packen. Danken dir vielmals.
Das war Google mal deinen Namen. Guck mal, was da kommt. Das ist echt, Google ist das Medium der Zukunft. Also wer bei Google nicht auftaucht, ist nicht existent.
Okay. Das ist dann vielleicht auch mal ein gutes Podcast-Thema. Können wir auch mal machen. Aber tausend Dank, weil ich fand das
eine
kurzweilige Einführung und Geschichten aus der Homöopathie sehr cool, weil ich finde immer mit jemandem jetzt wie dir spricht, der einfach so viele Jahre Erfahrung hat und auch so viel erlebt hat, ist einfach was ganz anderes, als wenn man irgendwie das theoretisch irgendwie vorliest oder irgendwo gelesen bekommt oder so. Ist einfach viel lebendiger und vor allen Dingen auch halt, du weißt, wie es in der Praxis ist, du weißt, wie es funktioniert, du weißt, was funktioniert, du weißt, was nicht funktioniert und das ist einfach super, super viel wert. Tausend Dank.
Ich danke euch.
Empfehlt gerne diese Podcast-Episode weiter. Hört vor allen Dingen auch bei dem Manfred mal den Podcast rein. Wir werden die Episode den Podcast-Link auch verlinken. Und dann freuen wir uns auf die nächste Episode vom Ich-Podcast, euch da wieder dabei zu haben. Oder dich, vielen Dank, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und fröhliche Grüße. Tschüss.
Ciao.
Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
www.identity-upgrade.de und
www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.